Das ist ein komisches Gefühl irgendwie, aber es ist ein Neustart. Und ich weiß gar nicht, ob wir ein schönes Intro haben, aber normalerweise höre ich jetzt Musik im Hintergrund und die ist gar nicht da. Und ich sehe keinen DJ, der von meinen Augen wild an den Plattentellern rumwedelt. Aber dafür sehe ich zwei wunderschöne Gesichter, auf die ich mich wahnsinnig freue. Das ist Backspin Love and Hate und das ist 2024 und das ist der Neustart eines Formates, das unheimlich wichtig für den Kontext dieser Marke, dieser Plattform ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier sind. Ich habe meinen Namen schon gesagt, mein Name ist Nico Backspin, wenn man meine Stimme nicht erkennt, wer sie nicht lange nicht gehört hat. Und ich habe zwei großartige Menschen bei mir, die diesem Format das Leben geben werden, das sie braucht. Emma, was
Hallo.
Geht? Was geht in Leipzig?
Was geht? Nicht so viel gerade.
Nee.
Entspannt ins Jahr reinkommen, sage ich ja. Mal so. Ja.
Das heißt, ein bisschen Hip-Hop-Pause gemacht? Nee, das kann man gar nicht, ne?
Nee. Ich war trotzdem mal viel Veranstaltung, aber ein bisschen entspannter, sagen wir es mal so.
Lebt der Untergrund?
Der Untergrund lebt noch.
Sehr gut. Das ist eine Sache, die sehr wichtig ist und die wird uns auch vor allen Dingen unseren alten Dino hier beruhigen. Bass. Der Hip-Hop-Untergrund lebt in Leipzig. Gibt dir das ein gutes Gefühl?
Das gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl, nicht weil es Leipzig ist, sondern weil, wenn man die sozialen Medien auch immer so ein bisschen, nicht auch, sondern ist ja nicht mein Job, das mache ich aus Spaß, scroll da so ein bisschen rum, blätter da so ein bisschen durch die sozialen Medien und da merkt man natürlich sehr, sehr stark, dass der Untergrund lebt. Natürlich, man hängt in so einer Blase fest. So einer Follower-Blase und von Verfolgten und Gefolgten und was auch immer. Und man kriegt das mit von irgendwelchen anderen Sachen, die einen eh nicht interessieren, kriege ich eh nichts mit. Aber nur am Rande, aber die wichtigen Sachen merke ich. Ja, es passieren viele Dinge. Egal was es ist, ob es Musik ist, ob es Graffiti ist, ob es B-Boying ist. DJs, die kreativ Content machen oder Sachen, Dinge tun. Es wird spannend. Es bleibt spannend.
Genau, und deshalb gibt es dieses Format. Und deswegen gab es das Format, deswegen muss es das auch weitergeben und deswegen machen wir auch weiter. Der liebe Dan hat sich ja aus dem Format zurückgezogen, deswegen ist es ein offener Podcast. Das heißt, ihr müsst euch auch darauf einlassen, Leute, wenn ihr das hört. Es kann sein, dass wir mal eine kurze Folge machen. Es kann auch sein, dass wir mal hier 2,5 Stunden machen. Das liegt so ein bisschen an den Gemütern hier mit in der Runde. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, sind die Themen, die quasi aus dem Untergrund hier herangespielt werden und die auch mal so ein bisschen Diskussionen national wie international vielleicht hervorrufen können. Die werden wir uns hier vornehmen. So, wenn ihr ein bisschen hören wollt, wie das Ganze so auch für die beiden mit abgelaufen ist und wie so die grundsätzliche Idee für diese neue Love and Hate Variante ist, die neue alte, sie wird immer 7 vorgeführt, dann empfehle ich nochmal den Backspin Stammtisch, den wir mit den beiden hier gemacht haben. Was wir jetzt aber natürlich machen müssen, ist einsteigen in das Thema. Denn wir haben schon auch einige Sachen, die sich aufgestaut haben und das ist auch total wichtig zu sagen, das betont Basie auch immer, es geht hier nicht um Tagesaktualität, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also es sind ja, wie du schon sagst, aufgestaut. Das, links und rechts bleibt so viel liegen auf der Hip-Hop-Autobahn. Wir befinden uns ja auf der Hip-Hop-Landstraße.
Das ist die Landstraße, definitiv.
Kreisstraße oder auf der örtlichen Sackgasse, Hip-Hop-Sackgasse, wie auch immer. Aber da merkt man ja auch eben, auch in letzter Zeit mit vielen Leuten gesprochen, also wo denn auch Ortsnamen, also wir reden dann, wenn man über das große Hip-Hop-Ding, dann reden immer alle über Großstädte und so. Aber nein, Hip-Hop findet ja auch auf den Dörfern statt, auch wenn man sagt, ja, Sozialisierung, Hip-Hop, wenn man mit Gästen spricht, ne, da hatten wir immer schon so, ja, da war nicht viel Hip-Hop, so, aber trotzdem findet Hip-Hop irgendwie statt. Und wenn es nur irgendwo der Tag an einem Ampelmast war oder irgendwo, oder doch mal irgendwo jemand seine Rap-Songs gespielt hat, es findet überall statt und das greifen wir auf.
Ja, Überleitung des Todes, Base. Vielen, vielen Dank, denn wir werden noch so ein bisschen eine Struktur finden, weil das ja so wirklich sonst ein offenes Buch ist. Aber wir haben natürlich Themen, die hier mit in den Pool kommen, über die wir sprechen wollen. Wie wir die verteilen und ob wir vielleicht noch eine kleine Formate um dazu zu überlegen, das werden wir bestimmt in den nächsten Folgen merken. Dieses Mal habe ich aber gesagt, ich will auch ein Thema mitbringen, über das wir sprechen. Und das ist lustig, dass ihr das beide noch gar nicht so mitgekriegt habt. Und es geht im Prinzip auch genau um das, was du da gerade sagst. Also Hip-Hop findet dann doch in den Städten statt. Das ist eine Doku, die in der ARD-Mediathek und auch im NDR-Fernsehen stattfinden wird. Die heißt Hip-Hop Made in Germany. Das ist eine vierteilige Dokumentation, die sich um die Dekaden von Hip-Hop, ich würde sagen, sogar mehr, eigentlich auch eher nur Deutschrap, befasst. 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er und 2010er. 2010er zum Beispiel ist Frankfurt die Zentrale, um die sie sich drehen werden. Celo Abdi sind die Gäste, die durch die Sendung führen. Ich habe das Format mir schon angeguckt, also 3 Folgen davon schon gesehen. Die Frankfurter kenne ich noch nicht, aber Kern ist ein Auto, das durch die Gegend fährt, in den sich die Protagonisten setzen und dann mit anderen Protagonisten zusammengebracht werden. Er hat seine Momente, hat aber auch so seine Unmomente. Also es ist schwierig, glaube ich, eine Dokumentation hinzubekommen, die komplett alles dokumentiert von A bis Z. Und das wird hier auch nicht möglich sein. Aber es gibt da eine persönliche Note. Und die
das
3 Folgen,
ja auch, ja. Das ist ja immer eine Sache, allen gerecht zu werden, so, ne? Also, mich zu befriedigen mit solchen Sachen wird ja wahrscheinlich eh immer sehr schwierig. Du kennst mich da ganz gut.
100%.
Da ist dann wahrscheinlich, wenn ich die dann gesehen habe, so die ersten Folgen, da ist dann wieder hier bei uns bei Love and Hate Gesprächsbedarf.
Ja, ziemlich, bin ich ehrlicherweise ziemlich sicher. Und wir machen ja auch wieder Hausaufgaben. Ich glaube, die eine große Hausaufgabe, die ihr beide auf jeden Fall habt, ist, euch diese Doku bis zum nächsten Mal anzugucken. Ist ja nicht das Einzige, was da in der Mediathek unterwegs ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr den anderen ganzen Kram auch kennt. Aber fangt mal hiermit an. Guckt euch das bitte mal an und sagt mal was dazu. Denn die 2000er in Berlin mit Ali Boumaye und Kitty Cat, die 90er in Hamburg mit Daniel und Unique, und dazu kommt dann auch noch Lady Betray, und in den 80ern in Heidelberg mit Tony L, Martin Stieber und Cora E. Ich hatte schöne Momente, es gab für mich auch so 2-3 kleine Easter Eggs, die ich jetzt nicht erzählen wollen würde. Ich glaube, das machen wir danach, weil dann kommt dieser Aha-Moment, geht dann weg. Aber du wirst dem kritisch gegenüberstehen. Emma, du bist jetzt ja nun mal, lieb gesagt, nicht durch all diese Epochen live mitgegangen.
Ja.
Hast du Bock auf sowas?
Voll, ich liebe ja solche Hip-Hop-Dokus. Ich glaube, das war auch teilweise ein Grund, weswegen ich mich mit 16, 17 dann so sehr mit dieser Kultur auseinandergesetzt habe, weil ich da eben, das habe ich damals geschaut, Wenn der Vorhang fällt. Ich weiß, sie wurde auch relativ viel kritisiert, dass sie halt nicht so gut ist. Aber für mich als 16-Jährige damals, die keine Ahnung von gar nichts hatte, hat es mir einfach so ein bisschen so einen Vibe gegeben, den ich sehr schön fand und mir eben Bock gegeben hat, mich mehr damit selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, vor 2-3 Jahren kam ja die Doku mit Falk Schacht raus, diese We Wear the Crown, hieß sie so, ich glaube, ja. Die fand ich zum Beispiel auch sehr gut und sehr, sehr, sehr spannend. Da waren auch viele Sachen dabei, die ich noch nicht so wusste. Deswegen, ich bin ein großer Fan von solchen Dokumentationen tatsächlich. Ich bin mal sehr gespannt.
Ist halt die Sache, wie, naja, was heißt, wie ernst die Leute, also eine Doku ist eine Doku, da versucht man schon, dass diese Zeit da so einzufangen, wie es auch wirklich war. Wird nicht immer so gut klappen, man bekommt ja vielleicht auch nicht immer jeden so vor die Kamera, den man sich wünscht oder wie man sich das irgendwie so vorgestellt hat, um diesen Kreis noch runder zu machen, wie er denn vielleicht schon ist. Der Außenstehende für den Massenmarkt oder für den großen Markt, für die Fans, für die klassischen Hip-Hop-Rap-Fans, wie auch immer, da ist das ja auch immer, die wissen es dann ja auch vielleicht gar nicht. Also die kriegen es ja gar nicht mit, ob das jetzt alles real ist, also real schon, aber wie nah ist es am wirklichen Geschehen dran gewesen oder ist die Doku gemacht? Der Front und der Hate und alles kommt denn ja eher von Leuten wie mir, die irgendwie von Tag 1 dabei sind. Auch nicht jede Stadt natürlich, ich kriege das ja auch nicht mit, was alles ist, aber ich kann das schon irgendwie anders fühlen und spüren, weil ich auch deutschlandweit viele Leute kenne, zu sagen so, boah Leute, das hättet ihr besser machen müssen. Das wird jetzt irgendwie so der Otto-Normal-Konsument gar nicht so erahnen oder vielleicht sagen. Außer er hat in irgendeinem schlauen Buch was gelesen, wo es anders steht.
Ja, aber das ist doch 100% das größte Problem, ne, immer.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, man betrachtet es ja auch nochmal aus anderen Augen, wenn man selber quasi mit dabei gewesen ist, als jetzt ich als 23-Jährige, die das dann irgendwie auch einfach so ein bisschen glauben muss. weil ich es ja auch einfach gar nicht besser weiß, als das, was da einem erzählt wird. Klar, außer es steht in Büchern, die ich teilweise gelesen habe, anders und so. Ich habe mich auch andersweitig informiert tatsächlich. Aber klar hat man da nochmal einen ganz anderen Blick drauf, wenn man da dabei gewesen ist. Deswegen, ich finde es sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wenn wir darüber reden.
Ja, du kannst das nicht richtig machen. Denn, wie es schon haben, die viele Veteranen werden immer ein Problem damit haben, wie es dargestellt wird und auch wer befragt wurde. Und da geht's schon los, ne? Du kriegst ja gar nicht alle, die du brauchst, in so eine Sendung hinein, um eine hundertprozentige Abdeckung zu schaffen. Also musst du versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, wie du das consumable machst. Und ich glaube, das ist hier auch versucht worden durch diesen Einsatz des Autos und auch den Protagonisten, die da mit drin stecken. Und ich hatte damals auch mit der einen oder anderen Doku, die hier auch schon erwähnt wurde, auch immer ein bisschen mein Problem, weil sie nicht so, sie hat versucht, die Gesamtheit im Titel zu erklären, aber wird dem nicht gerecht. Und das ist auch mein Problem, glaube ich, hier. So, also es könnte auf jeden Fall zu einem Konflikt kommen. Und das andere ist ja, es hat aber eine sehr schöne Machart. Sieht gut aus. Und da wiederum greifen dann ja Gewerke von Menschen, die Produktionsfirma sind, Entscheider bei der ARD oder NDR wird es Leute gegeben haben, die auch dieses Thema mit gefördert, mit geformt und damit aber vielleicht auch mit beeinflusst haben. Und wie viel Hip-Hop sind die? Also wisst ihr, wie sehr sind die Hip-Hop-Szene oder wird es dann zu nerdig? Wie sehr muss jemand aufpassen, dass das auch Gertrud und Heidi kapieren? Oder ist das auch für die gemacht oder nicht? Und dieser Spagat, das ist immer das Schlimmste bei solchen Produktionen in meinen Augen. Und ich bin mal gespannt, was ihr sagen werdet, wenn ihr seht. Mhm.
Da sind meistens dann Bücher, ne? Also Bücher sind dann irgendwie ehrlicher manchmal. Oder da sind diese Institutionen, die dann nochmal sagen, das müssen wir aber ein bisschen massenkompatibler vielleicht machen, ist ja auch völlig zu Recht. Man versucht damit ja auch auf irgendeine Art und Weise, ist ein wirtschaftliches Produkt, auch wenn das irgendwie Kultur da drin hängt, aber trotzdem steckst du da sehr viel Zeit und Geld rein, um auch wieder irgendwie was zu erwirtschaften, in welcher Form auch immer.
Ja, du willst ja auch, dass Leute sich das anschauen. Also ich weiß nämlich noch, dass ich damals diesen Wenn der Vorhang fällt Film geschaut habe, weil ich einer Schulklasse beziehungsweise mehreren Schulklassen auf dem Gymnasium so einen Hip-Hop-Workshop gegeben habe, damals in der 12. Klasse oder so. Und da habe ich den nämlich gezeigt. Und die Leute sind mir nicht eingeschlafen, was, glaube ich, wenn ich jetzt irgendwie so einen Tag lang We Wear the Crown durchgebinged hätte mit denen, das hätte halt nicht funktioniert. Und ich glaube, für sowas, also um wirklich so, das waren teilweise 11-Jährige, um die da irgendwie ranzuholen, sind solche kurze Dokumentationen, die es vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig alles ganz genau abbilden, aber es halt einfach irgendwie gut gemacht ist und irgendwie einen Vibe transportieren, sind die tatsächlich ganz gut. Da ist halt immer die Frage, was ist der Anspruch an sowas?
Ja. 100%. Und ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, dass man von dem Standpunkt, von dem man selber losläuft. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Tage in diesem Zirkus mitgespielt. Eine Doku zu machen, die meinen Ansprüchen und meinem Wissensstand gerecht wird, ist halt vielleicht auch noch was anderes als das von 15-Jährigen, die gerade einen Einstieg finden. Finde ich auf jeden Fall absolut plausibel, dass man da versucht, verschiedene Ansätze zu finden. Trotzdem, und das ist das Schöne daran, Based, auch das Ding wird genug Diskussionsstoff geben. Du bist ja nun auch Teil der älteren Generation, die ja auch schon noch ein paar Tage länger dabei ist als ich auch selber und hast mit denen auch zu tun. Was glaubst du, wenn dann nicht alle mit aufgenommen werden, wenn dann nicht die richtigen Personen mit dabei sind, ist das was, wo per se schon ein bisschen die Klappe fällt, wenn so eine Doku kommt?
Nee, tatsächlich nicht. Aber trotzdem, ja, es ist ja dann meine Sichtweise, meine Blase, die dann irgendwie zerplatzt. Und ja, das ist dann eher so, was soll der Scheiß? Also dieser Gedankengang, ist das eigentlich eher nicht eher so, schade. Also eher so eine softe Variante, so sagen so, ich hätte mir das vielleicht doch anders vorgestellt, weil ich vielleicht doch den einen oder anderen Protagonisten, der dann vielleicht nicht auftaucht, der dann da eben nicht berücksichtigt wird. So, aber manchmal kennt man ja, wie ich schon gesagt, man kennt die Hintergründe nicht. Ein ganz kleines Beispiel, eine Stadt wird bunt, ohne jetzt da groß tief einzugehen. Das Buch und die Ausstellung im Museum, da sind ja auch ein, zwei wichtige Protagonisten, wo man sagt, das sind schon formende Leute, die Hamburger Hip-Hop-Szene geformt haben. Warum finden die mit wenig Erwähnung oder so gut wie keine Erwähnung im Buch statt? So, ich weiß warum, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, aber der Außenstehende Szene oder der sich auch mit der Hamburger Szene oder kann jede andere Szene auch sein, jedes andere Buch, jede andere Doku, der sagt sich, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr macht eine Doku oder ein Buch oder eine Ausstellung und warum findet der nicht statt? Die Hintergründe kennen nur die Macher. Und dann sind ja, man will da auch keinen Streit oder irgendwas, man bauscht das auch nicht auf, warum jetzt wichtige Leute nicht dabei sind. Das ist Quatsch, das macht man nicht. Ja, und dann sage ich auch einfach nur, schade, finde ich traurig, ich hätte meine eigene Meinung zu, aber das Gesamt, erstmal das Gesamtbild stimmt erstmal so, oder? Das ist schon wichtig. Da hat man sich Mühe gegeben, um die Szene abzubilden, Hip-Hop abzubilden, also den Support zurück an die Kultur zu geben, ist schon. Da bin ich denn eher freundlich mit ein bisschen eher.
Du hast ja aber selber gesagt, das Buch ist manchmal die bessere Variante, um allumfassender zu arbeiten. Selbst das klappt ja nicht immer. Es gibt da ja auch die anderen Beispiele, wo das dann auch nicht ganz klappt. Aber Bücher sind trotzdem eine schöne Sache, um zu dokumentieren, was innerhalb dieser Szene stattfindet. Aber da ist dir eins ins Auge gekommen, wo ich wahrscheinlich jetzt gleich wieder loslaufen muss, um es mir irgendwo im Internet zu bestellen, oder?
Ja, mach das mal. Das heißt Hip-Hop, die vergessene Generation West-Berlins. Und ja, da geht es vor allem um die Hip-Hop-Szene in den 1980er Jahren in eben West-Berlin. Und vergessene Generation wahrscheinlich deswegen, weil ja bei den 80ern meistens, wie wir vorhin schon auch gesagt haben, so Heidelberg im Vordergrund ist und selten auf die Hip-Hop-Kultur in West-Berlin geschaut wird. Deswegen hier, ganz interessant, kann man vielleicht auch wieder ein paar neue Sachen mitnehmen. Sind auch nur 198 Seiten. Also ich finde, das ist eine okay Länge. Ist jetzt kein so Riesen-Oschi. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, ich finde es bei uns in der Bibliothek an der Uni. Da findet man tatsächlich auch recht viel solcher Bücher. Bin ich mal gespannt. Tatsächlich. Das Einzige, was ich mir so ein bisschen gedacht habe bei dem Ding, so, ich habe ja immer noch mal einen anderen Blick auf dieses West-Ost-Ding, glaube ich. Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich hier nur auf West-Berlin beschränkt wurde, weil ich das Gefühl habe, dass gerade der Osten halt noch weniger repräsentiert ist. Ich weiß aber allerdings gerade nicht, wie genau das mit Ost-Berlin ist. Aber ich glaube, da ist das in den 80er Jahren das auch nicht besonders viel dokumentiert, meines Wissens nach.
Da muss man so ein bisschen darauf auch eingehen, auf das Thema, dass, wenn das heißt, die vergessene Generation West-Berlins ist, hat ja auch damit zu tun, dass Mitte der 80er, die GIs haben schon Anfang der 80er, Mitte der 80er viele Partys gemacht, die sehr Hip-Hop-affin waren, Rap-affin und so, und daraus entstanden dann ja auch eigene, in Deutschland, Hip-Hop-Jams. Und natürlich, wir wissen alle, weil wir in der Geschichte, im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, wann die Mauer fiel und Ost und West zusammenkamen. Und natürlich war Berlin, West-Berlin eine Insellösung. Und das Reisen nach Westdeutschland dann noch damals war nicht immer so leicht oder war auch nicht für jeden so möglich. Und das ist auch ein Punkt, warum einfach so diese Hip-Hop-Kultur so ein bisschen unterm Radar war, was in Berlin stattfand. Weil die nicht alle, auch wenn man gerne mal an die Reisebusse denkt, mit den Berliner Gangs, die Jams gesprengt haben in der Republik. Aber trotzdem waren viele Jams erstmal so ein klassisches deutsches Ding ohne Berlin oder ohne West-Berlin.
Warst du mal in den 80ern in West-Berlin? Also auf Hip-Hop-Spuren, Bass?
Kurz vor der Maueröffnung. Also ich bin da eingefallen. Nicht so, dass ich mich mit Leuten. Also ich habe mich dadurch. Wir waren bei einem Interview bei einem Westberliner Fernsehsender und haben da live noch ein bisschen eine Leinwand gesprüht und so und hatten aber ein bisschen Zeit und hatten einen Kontakt, also wir hatten unsere Crew damals, wir hatten einen Kontakt nach Berlin, der hat uns so ein paar Spots an der Berliner, also die Westberliner Mauer, also auf der Seite von Westberlin die Mauer so ein bisschen gezeigt, Graffitis gezeigt, weil wir das also interessiert, haben wir ein bisschen uns connected, ein bisschen ausgetauscht, hast leider nicht so viel Zeit, aber auch immer mit einem blöden Nachgeschmack, so, ne, man sagt so, hier, da könnt ihr sprühen, haben wir da gesprüht, Westberliner Mauer, zack, kommen dann auch Leute, sagen so, was macht ihr hier, wer hat euch das erlaubt? sieht zu, dass ihr das Bild fertig kriegt. In einer Stunde ist es eh wieder gecrossed. Ihr dürft hier nicht sprühen. Das war die Berliner Mentalität, die ich so dann in der Zeit kurz vor dem Mauerfall oder kurz vor der Wende
kennengelernt habe. Da war nichts mit Peace, Love, Unity and Having Fun.
Ja, oder? Berliner, also ich weiß gar nicht, Nico, ich weiß nicht, wie sehr du die ganzen Bücher liest oder so. Tatsächlich bin ich mir gerade nicht sicher, ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, aber diese Gangstrukturen, die in Berlin sehr groß waren, einhergehen mit Hip-Hop, in Hamburg auch, in jeder Großstadt, die werden in diesen Büchern, glaube ich, nie so richtig, die gehören da voll rein und die werden einfach nicht mit, wird nicht viel drüber gesprochen. Das ist so, obwohl es reingehört, es gehört einfach rein.
Ja, vielleicht auch eine romantisierte Trennung voneinander, was aber gesellschaftlich manchmal gar nicht möglich ist. Deswegen ist ja dieses Projekt ja auch schon ganz spannend, wenn man bei 2020 Protagonisten, AkteurInnen dieser Zeit, alle bestimmten Alters, die mal darüber erzählen können, was in der Zeit so los gewesen ist. Und insofern ja schon ein schönes Zeitdokument, denn da sind wir wieder bei dem, was wir mit der Hip-Hop-Dokumentation hatten. Du kannst gar nicht alles auf einmal abdecken und du kannst auch nicht das eine Buch über Hip-Hop im Ganzen schreiben. Du kannst es versuchen, aber selbst dann fehlen dir ja Dinge. Du kannst es für Rap versuchen. Deswegen ist es, glaube ich, gut zu wissen, dass es im Zweifel Autorinnen und Autorinnen gibt, die Bock darauf haben, sich diesen Themen anzusetzen. Und ich glaube, das wurde hier gemacht. Emma, ich gehe davon aus, dass du es durchliest und dann irgendwann mal referieren kannst, ne?
Schauen wir mal. Ich hoffe ja.
Ja. Stichwort vergessene Generation. Gehen wir mal in die USA und gehen wir mal zu 50 Jahre Hip-Hop. Da wurde ja groß gefeiert, an allen Größenordnungen, an allen Variationen. Groß, klein, Blockparty, dies, das, Ananas. Und begonnen hat das Ganze eigentlich so alles so ein kleines bisschen mit den Grammys, wo es ein riesengroßes Hip-Hop-Feature gab, was auch einmal viral um die ganze Welt gegangen ist. Weil es ein sehr beeindruckendes Rap-Feature in den Grammys mit ganz vielen Protagonisten waren. Da haben aber ein paar Gesichter gefehlt und vor allem eins. Warum?
Ja, ein Gesicht war, wie es in vielen Berichten steht, ein wichtiges Gesicht der Hip-Hop-Kultur, der weltweiten Hip-Hop-Kultur, war auffällig abwesend, wie das steht. Und das ist Chaos One. Er wurde persönlich eingeladen von den Machern dieser Hip-Hop-Show während der Grammys. Und von LL Cool J wurde Chaos One eingeladen und er hat abgesagt, weil er hat viele Statements gebracht, aber so, er sagt zum Beispiel auch, ihr werdet mich nie in einem Umfeld sehen, in dem unsere Kultur ausgebeutet wird. Und wenn die Grammys es nicht geschafft haben, 49 Jahre lang irgendwie dem Hip-Hop oder der Hip-Hop-Kultur zu huldigen, oder wenigstens, er sagt dann so, warum nicht auch schon irgendwas mit Hip-Hop an 47 Jahre Hip-Hop, 48 Jahre Hip-Hop, um zu sagen, irgendwann, ey, 50, dann knallt das richtig. Aber nein, für ihn ist das... Er sagt einfach, Hip-Hop wurde 49 Jahre lang ignoriert. Ihr habt dieses Privileg nicht. Also das klingt, würde man sagen, dass ich komme oder dass Chaos One da jetzt erscheint. Aber Chaos One ja schon als Aushängeschild, als Teacher für der Hip-Hop-Kultur. Er repräsentiert ja die Hip-Hop-Kultur. Und er sagt dann einfach, nein, ihr habt das Privileg nicht, dass ich komme, um da so ein bisschen so ein den Grammy-Machern einen Dämpfer zu verpassen.
Was sagen wir dazu?
Okay.
Und du?
Ich kann es natürlich verstehen irgendwo, aber mir gibt es dann auch immer so ein bisschen den Vibe von so einem eingeschnappten Kind und ich weiß halt nicht, ob es das dann für die Zukunft besser macht. So ein Verhalten dazu beiträgt, dass dann die nächsten Jahre Hip-Hop mehr repräsentiert wird, glaube ich halt eben nicht. Deswegen, klar, kann ich es verstehen, dass man sagt, so, ja, okay, ey, ihr habt mich die ganze Zeit nicht eingeladen, warum sollte ich jetzt kommen? Ich verstehe es schon ein bisschen, aber wie gesagt, ich finde, man sollte auch so ein bisschen drüber stehen über sowas.
Naja, aber er hat ja ganz klar gesagt, und da er ist kein kleines Kind oder er verhält sich nicht wie ein kleines Kind, weil er sagt für sich, da er sich selber als Hip-Hop-Extremist betrachtet, er ist durch und durch Hip-Hop, Hip-Hop-Kultur, er verkörpert, wenn man die Hip-Hop-Kultur verkörpert, ist er ein gutes Beispiel. Und er wurde jetzt als Person eingeladen, aber letzten Endes sagt er, Leute, wenn ihr mich einladet, ladet ihr die Hip-Hop-Kultur. Das klingt dann so ein bisschen abgehoben, aber er möchte damit ja nur die Hip-Hop-Kultur auf seine Art schützen. Sagt, Leute, wenn ihr mich einladet, ist es die Hip-Hop-Kultur, die ihr in euer Haus bringen wollt. Und dieses Privileg habt ihr einfach nicht. Und da bin ich voll bei ihm. Aber vielleicht auch, weil ich die Hip-Hop-Kultur auch schon so in Deutschland so lange dabei bin und mit so vielen Leuten gesprochen und so viel kennengelernt habe. Ich stecke dazu 1 Million% in seiner Message, die er damit bringt, drinne. Also ich kann das total nachvollziehen. Also ich sehe das nicht irgendwie als persönlich beleidigt oder so, weil er möchte irgendwie Millionen von Hip-Hop-Fans damit vertreten, vielleicht...
Ja, aber also auch wenn er da quasi als Hip-Hop da auftreten würde, ist es ja dann quasi... Dass sich Hip-Hop dann da so ein bisschen beleidigt hinstellt. Also weißt du, was ich meine? Ich finde einfach, man sollte da drüber stehen. Auch nicht als Person, sondern vielleicht auch als Kultur zu sagen, so okay, klar habt ihr 49 Jahre lang so einen Fick auf uns gegeben, aber keine Ahnung, wir machen das jetzt anders und ist ja vielleicht auch für die Zukunft einfach ein schlechtes Zeichen, dann da nicht aufzutauchen, weil wie soll es denn dann besser werden?
Naja, aber das ganz, also ich bin bei ihm auf diese radikale Meinung, bin ich voll bei ihm. Ich fick auf den Mainstream, ich fick auf die Grammys. Was wollen die ganzen Spinner in ihren Pinguin-Kostümen da? Was haben die mit Hip-Hop-Kultur zu tun? Sollen sich verpissen? So. Also, weiß ich nicht, da bin ich bei ihm. Dann lieber irgendwo eine kleine Blockparty feiern mit den Leuten, die da sowieso aufgetreten sind. Dann, das wäre geiler als vor irgendeinem Publikum, die 2 Tage später von Hip-Hop irgendwie ihren Arsch zeigen.
Ja, aber ist es nicht auch für andere Leute? Also ich meine, die Grammys werden ja trotzdem auch von vielen verfolgt, auch von vielen jungen Leuten. Wäre es nicht auch schön, gerade für das jüngere Publikum, so auch Hip-Hop näher zu bringen, als sich da so querzustellen? Weil das hilft dann im Endeffekt dann niemandem.
Ja, also ist ja eine Sichtweise irgendwie so, ne? Aber das ist dann ja schon fast so ein Chuck D-Ding, so Fight the Power irgendwie. Wie gesagt, ich kann da mit den ganzen Sesselfurzern da, wo die Tickets mehrere hundert oder tausende von Dollar kosten, wenn du da rein willst irgendwie. Das hat mit Hip-Hop in meinen Augen erstmal nichts zu tun. So. Also warum soll man dem gerecht werden? Warum soll der Hip-Hop-Kultur jemand gerecht werden, um dann dem Mainstream gerecht zu sein. Nein, Hip-Hop-Kultur ist die Hip-Hop-Kultur, auch wenn man sagt, ja, die verändert sich stetig oder so. Aber der Kern ist immer der gleiche. Und wie gesagt, da bin ich bei Chaos One. Es gibt ja auch 1-2 Kommentare, die ganz interessant sind von Nicky D und Pete Rock zum Beispiel. Nicky D hat ihm da auch voll Beistand geleistet, wo sie sagt, hört auf mit Hip-Hop zu spielen. Es ist immerhin eine Kultur und kein Rapper. Also das ist zu sehr immer diesen Fokus natürlich auf dieses Mainstream-Phänomen Rap und das natürlich auch das die Sparte ist, das Genre in Hip-Hop ist, was am meisten Ertrag bringt und so. Und aber dann auch so, ja, Leute, ihr, das ist... Ist nett gemeint, aber ist irgendwie dann doch, irgendwie klingt das oder hört, sieht das zu sehr nach Ausbeutung an. So entweder wird die Hip-Hop-Kultur voll und ganz irgendwie dargestellt und wird ordentlich gemacht oder lasst es sein.
Ja, die Frage ist ja die, warum waren denn trotzdem so viele da von Protagonisten, die ja zweifelsohne auch Teil der Hip-Hop-Kultur waren?
Ja, weil und die Meinung von Emma teilen.
Ja, genau. Und richtig. Und da ist es, also es macht Spaß, euch beiden dabei zuzuhören und mich ein bisschen zurückzulehnen und zu beobachten, was passiert, weil ich den Emmas Blickwinkel darauf auf jeden Fall mag, denn es klingt so ein bisschen wie Glas halb voll und ein bisschen wie lass doch mal ein bisschen die Chance nutzen und es ist doch schön, dass wir das hier dann hier machen können und sowas alles. Damit beschränkt ja niemand das, was vorher gewesen ist. Und trotzdem verstehe ich auch diese Verbittertheit oder, und das ist es doch schon so ein kleines bisschen von Chaos One, also oder diese Schutzmauer, die er aufstellt vor dem, was da passiert. Nur frage ich mich, wenn man Each One Teach One quasi sich auch als Thema nimmt, dann ist doch genau das der Moment, wo der Teacher sich hinstellen kann und sagt, okay, ihr habt 49 Jahre lang nicht die Tür hier aufgemacht, jetzt macht ihr sie auf, jetzt teach ich.
Dann war es aber für ihn die, ich glaube, dass so eine durchstrukturierten Veranstaltung ist für solche Personen oder so, um da sowas zu machen. Da müsste das ja, da müsste er dann eine halbe Stunde bekommen und sein Temple of Hip Hop vortragen.
Vortrag zu halten.
Ja, Vortrag genau. zu halten. Dann würde er wahrscheinlich sagen, okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich selbst das würde er nicht machen, weil er dann seine Meinung und ich sehe das jetzt nicht als verbittert oder so, aber wie auch immer.
Ja, es ist auf
die
jeden
Argumente,
Fall.
Ich finde die Argumente, die er bringt, alle sehr, sehr. Bin bei ihm. Also auch was, wenn Pete Rock hat einen guten Kommentar ja auch noch gesagt, weil Pete Rock hat ja auch gesagt, es ist für ihn keine komplette Hip-Hop 50 Show, weil da irgendwie was fehlt und echte Historiker, die würden das auch nicht zu schätzen wissen, wenn sie das da sehen, wenn sie es überhaupt gesehen haben, also wirklich Leute, die sich mit der Szene auskennen. Aber da sind wir wieder, was wir gerade eben im Vorwege oder in den ersten Themen besprochen haben. Wie willst du mit einer Doku-Reihe oder so, wie willst du das alles so hundertprozentig abbilden? Du erreichst trotzdem Leute, du reibst da, ja, man reibt den Leuten irgendwie die Kultur unter die Nase. Warum nicht? Also Grammy ist ja so ein, für viele Leute trotzdem so ein elitäres Ding. Und sagst so, nee, so Leute, Hip-Hop-Kultur ist was anderes als Pinguin-Kostüme und Friseurtermine.
Ja, das Entscheidende daran ist ja, dass wir auch die spitzfindige Definitionsfrage ja auf jeden Fall auf der einen Seite ignoriert und auf der anderen Seite wichtig ist, Rapper auf eine Bühne zu stellen und die rappen zu lassen, ist nicht repräsentativ, also ist Teil der Hip-Hop-Kultur, aber nicht die komplette Darstellung der Hip-Hop-Kultur.
Ich glaube, Graffiti hat gefehlt. Ich habe die Show gesehen, so war also bei YouTube irgendwie. Ich bin mir gerade nicht sicher, so ganz klassisch Graffiti oder so als Beispiel. Wenn man sagt, wenn macht ihr das ordentlich oder gar nicht, so, ne? Aber dann war zu sehr dieser klassische Rap-Show-Act so.
Base war unzufrieden, das ist schon mal klar.
Auf jeden Fall.
Und für Base
ich bin überhaupt nicht unzufrieden, ich bin total zufrieden, weil der Teacher hat genau das gemacht, was...
Okay. Aber mit der Gesamtveranstaltung warst du
unzufrieden? Mit der Gesamtveranstaltung, die Grammys interessieren mich eh nicht, das war ja ein Teil, das war ja so ein Tribute, das war ja so ein Hip-Hop-Tribute während der Grammys, so. Das war ja keine Hip-Hop-Grammys oder so.
Also haben wir festgestellt, die Grammys sind nicht Hip-Hop, Emma ist Drake Hip-Hop.
Naja, Hip-Hop weiß ich nicht. Ich würde sagen, er ist schon Rap. Ich weiß nicht, ob er Hip-Hop ist. Aber Bass. Ich kenne ihn auch persönlich nicht.
Ja, das ist vielleicht die entscheidende Frage. Bass, kennst du Drake persönlich?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich sag ja auch immer so, um zu wissen, wie die ticken, wie die Attitude ist, wie die Meinung da.
Da muss man Nico Baxman erstmal kennenlernen, um zu wissen, wie er wirklich tickt. Ne?
Nico, genau. Sag mir mal, wie Drake ist.
Ich kann sagen, du bist
ich weiß ja, worum es geht, aber du wirst darüber gleich noch was sagen. Ich kenne Drake nicht, aber wäre vielleicht mal spannend. Ich weiß nicht, ob er sich mit mir unterhalten würde, aber man könnte ihn ein paar Fragen stellen, wie seine Hip-Hop-Blase aussieht, sozusagen. Oder so.
Er war aber Thema und hat sich quasi eine kleine Diskussion gegönnt. Base, kannst du uns abholen, was du hat da jemand in deinem Namen quasi sich mit Drake angelegt?
Ja, mit Drake nicht, aber Drake wurde als Paradebeispiel, glaube ich, missbraucht, vielleicht. Sagen wir es mal so. Es gab ein Interview, wo Yasin Bey als früher als Mos Def bekannt war oder als besser als Mos Def bekannt bei vielen Leuten, aber ich glaube, kennen ihn alle, die sich mit der Rap-Landschaft und der älteren Jahre oder ist ja immer noch am machen, ist noch gar nicht so lange her, da war er in Hamburg auf einem Konzert, auch wenn er einen kleinen Minisaal gespielt hat, aber egal, nicht so weit weg. Er wurde interviewt und er wurde von der Moderatorin Omondi wurde er über Drake befragt und so ganz frech gerade raus. Ich weiß nicht, wie sie auf Drake gekommen sind. Das schließt sich mir nicht, aber sie hat ihn gefragt, ob Drake Hip-Hop ist. Ist natürlich so, ich sag jetzt von meiner Seite, ich sag ja immer, wie soll ich das entscheiden, wenn ich die Person persönlich nicht kenne? Also deswegen sage ich immer, er wurde so seine Schaffen, also sein musikalisches Schaffen wurde irgendwie so als Paradebeispiel benutzt und Yasin Bey oder Mos Def hat gesagt, erstmal sagt er, scheiße, tu mir das nicht an. Was fragst du mich da so ungefähr? Was soll ich jetzt drauf antworten? Aber er hat dann doch sehr straight gesagt, Drake ist Pop für mich. So, aber auch, dass wenn er in dem großen Einkaufscenter in einer Großstadt ist und da einen Drake-Song hören würde, so hat er es gesagt, das fühlt sich dann eben an, als würde die Musik von Drake einfach mit so einem Shopping, mit so einer Shopping-Mall, so ein Konsumtempel, ne? Also diese berühmte Begrifflichkeit Konsumtempel, damit wäre es dann für ihn vereinbar. Hört er Drake, denkt er an Konsumtempel, Shopping-Malls. So, und nicht unbedingt an irgendwelchen Underground-Conscious, Rap, Fight the Power, gegen die Gesellschaft oder was auch immer, gegen Unterdrückung, Rap gegen Rap über Unterdrückte und was auch immer. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Für ihn war das so, das war so sein Statement, kommerzielle Musik. Dann hat er sich so ein bisschen lustig gemacht auch darüber, so ein bisschen kommerzielle, unterhaltsame, lustige, gute. Und dann kam ein wichtiges Wort, und das ist es eben in meinen Augen auch, formelhafte Musik. Also es gibt, jede Musik hat so eine Formel, Popmusik hat eine Formel, kommerzielle Musik, da gibt es eine ganz spezielle Produktionsformel. Da hat er gesagt, Drake ist Tempel, Einkaufstempel, Konsumtempelmusik. Bin ich auch bei ihm. Genau wie bei KRS-One. Also ohne zu sagen, ja, für ist Drake Hip-Hop und macht er auch viel, unterstützt die Kultur irgendwie auf seine Art und Weise. Aber wenn ich die Musik von Drake erstmal grundsätzlich höre, ob das Rap ist, Gesang oder was auch immer, Klicklaute, dann würde mir wahrscheinlich das ähnlich in den Sinn kommen, das so zu beschreiben. So wie bei Shindy zum Beispiel. Shindy ist für mich auch so ein Konsumtempel-Musik. So.
Wobei ich sagen muss, dass ich gerade dieses formelhafte Musik, weiß ich nicht, ob ich unterstreichen würde, weil ich muss dazu sagen, ich kenne nicht so viele Songs von Drake. Ich kenne, keine Ahnung, lass es 10 Songs sein oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt Drake nicht unbedingt so ein Typ ist, der jeden Song nach Schema F macht, wo irgendwie Hook, Strophe, Hook, Bridge, Hook kommt oder so, sondern da schon irgendwie sehr viel experimentellere Sachen auch passieren, als eben nur so ein, keine Ahnung, 2 Minuten 30 Radio-Hit zu produzieren. Deswegen würde ich das jetzt nicht unterstreichen. Ich weiß aber so ein bisschen schon, was er meint. Also in meinem Kopf ist Drake auch eher Pop, so von allem drumherum auch. Ich weiß es nicht. Ich tue mir damit ein bisschen schwer, aber auch einfach ehrlich gesagt, weil ich nicht so viel von Drake kenne und ich da gar nicht so in den Werken drin bin.
Aber das ist so, wenn ich mich mit mal Leuten unterhalte und sage, ist das Pop, ist das eher Rap-Musik, es ist aber wieder so eine eigene Empfindung. Ne? Ich sage dann manchmal so, wenn auf den Beat, das hat jetzt irgendwie 2 Strophen, eine Hook oder erstmal eine Hook, ne? Man sagt ja, fang bloß mit der Hook an, die Kids wollen eh nur 30 Sekunden hören und wenn die gleich die Hook kriegen, dann klicken sie eh gleich weiter zum nächsten Song, also gib denen erstmal die Hook. So, ne? Das ist dann ja auch so eine Formel bei vielen Produzenten, das geht eher so um so eine Klangästhetik, ist das ja auch eine Sache, gar nicht so Text, wie viel Text kommt oder so, ist manchmal so eine Klangästhetik und tatsächlich so eine, ja, da bin ich raus aus dem Mainstream-Producer-Geschehen, so, aber viele sagen dann so, ja, die Hook muss eigentlich als erstes kommen oder so eine Bridge, die da irgendwo hin zeigt, wo es hingeht. Ich sage immer frech, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wenn man so vergleicht, der und der Beat, so, wenn ich so an Apache 207 denke, wenn da jetzt Helene Fischer drauf singen würde, würde es auch gut klingen. So, ne, wenn jetzt auf, dann würde es funktionieren, weil es schon sehr poppige Musik ist. Würde jetzt auf einem Figu Braslevich Beat jemand singen, würde sagen, das hört sich komisch an. So, so mache ich das manchmal, so verorte ich das manchmal für mich und so verortet das irgendwie, denke ich mal, auch mal Mos Def für sich so ein bisschen, dass, wie er sagt, so wie die Musik allgemein so auf ihn wirkt, gar nicht, wie es wirklich technisch gemacht ist, eigentlich einfach auf ihn wirkt und dann die, das so gesagt hat, wie er gesagt hat, dass das für ihn dann eher Konsumtempel, kommerzielle, unterhaltsame, einfach gestrickte Musik ist. Aber ich höre das, ob im Englischen, im Amerikanischen oder im Deutschen, ich kann das viel nachvollziehen. Da gibt es genug Beispiele, wo ich genauso reagieren würde. Ohne ist die zu kennen. Ich sag so, egal ob ihr Hip-Hop seid oder nicht, eure Musik klingt erstmal nach dieser Botschaft. Er sagt ja auch so, kaufen und verkaufen. Also er hat ja noch so eine sozialkritische Sache noch dahinterher geschickt, ne? Dass er sagt, dass das klingt für ihn so, was im Prinzip so diesen Musikmarkt oder den Konsumentenmarkt oder die Konsumenten verseucht. Das ist, dass den Leuten irgendwie aufs Brot geschmiert wird. Es geht nur noch um kaufen, verkaufen. Ihm fehlt irgendwie die Botschaft. Welche Botschaft ist in diesen Songs drin, die man wirklich nutzen kann? Was hat das Publikum davon, hat er gesagt, außer dass sie die Bommeln schwingen. Also dass sie einfach nur irgendwie so abfeiern, irgendwie, oh geil, hier neue Jacke, neue Hose, neue Sneaker, wo sind die Jeezys? Aber ja, die Leute wollen inzwischen auch mehr abgeholt werden, ist richtig. Deswegen funktioniert das auch. Also Conscious Rap wird ja niemals so funktionieren, weil es gibt genug böse es gibt genug Nachrichten, die kein Mensch eigentlich hören will und die wollen dann einfach nur noch bespaßt werden und das funktioniert mit Musik ja gut und das nutzt der Mainstream, das nutzt die Industrie, um die Leute da bei Laune zu halten. Und das nutzt auch ein Drake, 100 Pro. Also der, musikalisch der Producer. Sonst hätte Nico, er nicht, wie viel hat er? 200 Milliarden Follower? Keine Ahnung. So.
Du sahst so aus, als hättest du was sagen wollen.
Ja, ich wollte die ganze Zeit was sagen. Ich warte, bis Base fertig ist. Bis quasi alles gedroppt ist. Weil ich hab so einen Gedanken dabei. Und das ist ja auch ein bisschen das, womit Drake dann gekontert hat. Mit dem leichten Hinweis darauf, dass alle irgendwie musikalisch sich immer weiter entwickeln. Also, oder immer eher einer Kommerzialisierung annähern und das Schritt für Schritt passiert. Ich sehe das ja auch, also ich glaube, da ist auch in diesem Dialog oder in dem Interview und was Nathan Bay da macht, ja, geht es ja auch gar nicht darum, per se Drake als das Böse darzustellen, sondern als sinnbildlich für eine Entwicklung zu einer Kommerzialisierung, mit der er nicht mehr ganz eins ist. Aber auch auch Mos Def hat in seiner Karriere irgendwann einen offen, und das ist dann der kleine Konter von Drake dabei, auch irgendeinen Schritt zu größerer Kommerzialisierung zu Musik gemacht, die ein bisschen massentauglicher ist, Schritt für Schritt, und nicht falsch verstehen, aber es ist ja das, was automatisch passiert ist. Das haben wir in Deutschland auch, als sie Beginner Liebeslied rausgebracht haben, wurden halt einfach Chartdimensionen gebrochen und da wurde einfach was anderes gemacht. Trotzdem wird niemand den Jungs auch nur einen Funken Hip-Hop-Zugehörigkeit absprechen, und wer es wollen würde, kriegt einen auf die 12. Ich weiß noch nicht, ob ich mich für Drake so weit aus dem Fenster legen kann und würde. Aber wenn man das mal ein bisschen neutral betrachtet, einen Schritt rausgeht, dann ist es doch eigentlich nur eine konsequente Weiterentwicklung aus. Irgendwo haben Rap-Artists in den USA angefangen, Musik zu machen, und irgendwann haben sie gemerkt, wenn wir die so und so machen, dann wird sie noch von noch mehr Leuten gehört und es ist hundertprozentig wir und authentisch. Aber wir lassen Einflüsse darauf wirken und machen es so ein kleines bisschen breitenwirksamer. Und ich glaube, lass mich kurz den Satz zu Ende bringen, Herr Professor Baseman. Und ich glaube, wir sind gerade so an dem Punkt, und dass das schon spricht, ja, wir sind ja auch in dem Ding, dass es zu viel ist und dass es irgendwie an irgendeinem Punkt wahrscheinlich wieder umkippt. Weil mehr Kommerzialisierung durch Musik als jetzt ist wahrscheinlich kaum noch möglich. Und da ist Drake dann wahrscheinlich das Sinnbild dafür, dass du kannst nicht massenkompatibler und reichweitenstärker Musik machen als wahrscheinlich Drake oder dann, also mit Hip-Hop-Wurzeln so ein bisschen noch in der Hand, oder dann vielleicht Taylor Swift, da müsste noch eine Schippe weiter drauf. Aber die Entfernung da ist nicht mehr so groß, wie sie zwischen Wu-Tang Clan und Taylor Swift gewesen ist. Trotzdem bin ich nicht so sicher, ob es nicht vielleicht eine Linie ist, die nach 30 Jahren irgendwann halt heute so klingt, wie sie klingt und die da angefangen hat.
Ja, das kommt noch mal, weiß ich nicht wann, irgendwann nächste, übernächste Aufnahme, kommt noch so ein kleines Video, will da nicht spoilern, von jemandem, wo er ganz für mich ganz coole Sachen sagt, und du hast das Wort Konsequenz benutzt, so, und Konsequenz, so man sagt, wenn man Sachen aufbricht und man, es wird vieles wird verändert oder so, Konsequenz sind geht immer in beide Richtungen, so wie Kritik auch in beide Richtungen geht. Bin gespannt, wenn das Thema demnächst auf den Tisch kommt. Da geht es nämlich auch um Konsequenz, mehr oder weniger, Sachen so zu machen, wie man sie macht.
Ist das Schlimmste, wenn du hier losspoilerst und eine Minute drüber redest und uns dann nicht erzählst, was los ist.
Ich würde jetzt nur einen Namen sagen. Vielleicht habt ihr es alle gehört. Nein. Es ist spannend, sehr philosophisch, aber ich lass uns nicht weiter darüber reden. Aber es hat mich jetzt gerade getriggert zu sagen, scheiße, das Thema kommt beim nächsten Mal.
Aber weißt du, was daran schön ist? Du hast so ein Feuer in dir, Base, und das scheinst du auch immer zu behalten. Und die erste Folge von Love and Hate 2.0 ohne DJ Swift Fingerdan zeigt, dass wir hier auf jeden Fall weiter auf dem richtigen Weg sind. Also Emma, du musst nicht Sorge zu haben, dass er irgendwann zu alt wird für die Scheiße hier.
Nö, das glaube ich nicht. Und tatsächlich hat Base da auch ein sehr schön Insta-Zitat rausgesucht, was ich mir dachte, werf ich euch jetzt mal um die Ohren, weil es ja immer so ein bisschen die Verteilung ist, dass ich hier mit den alten Männern am Tisch sitze, am virtuellen Tisch.
Dem Halbalten und dem richtig Alten.
Ihr seid beide so weit weg von mir, dass, das macht alles keinen Unterschied mehr. Aber laut diesem Instagram-Zitat seid ihr überhaupt nicht alt, denn das sagt, you don't stop rocking because you get old because you stop rocking. Das heißt, solange du weiterhin rockst, bist du nicht alt. Und ich würde sagen, ihr beide rockt auf jeden Fall. Oder?
Auf jeden Fall. Im Umkehrschluss ist ja, ey, du wirst erst alt, wenn du aufhörst zu rocken. So, ne? Das steht da ja noch drin und das ist so, so sinnbildlich gerade. Auch weil, ich höre auf jeden Fall nicht auf. Also Hip-Hop durchströmt mich. Ne? Also ich bin jetzt nicht das Frühstückstoast von Falk Schacht, das zu ihm jeden Tag spricht und sagt, du bist Hip-Hop 24 Stunden. Aber so ähnlich fühle ich mich auch. Also egal, was ich mache. Also jetzt nicht so, dass ich in jedem, was ich angucke und sehe und mache und tue, irgendwie Hip-Hop versuche zu sehen. Aber trotzdem ist das, Die Star Wars Fans würden jetzt von die Macht, die durch einströmt, sprechen. Nein, aber so ist das schon irgendwie. Also es hat mich, habe ich aufgesaugt. Nee, eigentlich hat Hip-Hop mich aufgesaugt und nicht wieder ausgespuckt bisher. Und ich schwimme da in diesem Kosmos. Und warum? Das steht da noch was, warum ich das diesen Poster gemacht habe. Warum soll man damit aufhören? Also wenn man irgendwie Bock auf etwas hat, ob man nun 30 ist, 40, 20, 15, 60, 70, also ich kenne ja Leute, die mit der Hip-Hop-Kultur verbunden sind. Natürlich ist man es nicht mehr so intensiv, vieles so, aber das muss auch jeder für sich selber wissen so. Ob das nur ein Gefühl ist, was man so in sich trägt oder noch sehr aktiv ist. Aber ich bin jetzt ja, auch wenn jetzt einen Podcast machen, auch eine aktive Sache der Hip-Hop-Kultur ist. Aber ich repräsentiere ja auch so den aktiven Teil wie ein Graffiti-Maler und Beatbauer. Warum soll ich nicht mit 60 und mit 70 noch einen Beat bauen oder eine Sprühdose
schwingen? Sein Job ist Beatbauer. Wisst ihr, was das Schöne an der ganzen Sache ist? Als ich 16, 17, 18 war, habe ich relativ viel Fußball gespielt und habe dann auch relativ schnell mit Herrenfußballern zusammengespielt. Die Geschichte habe ich hier, glaube ich, auch bestimmt schon in anderen Kontexten mal irgendwo in irgendeinem von meinen 5000 Formaten erzählt. Da saß ich natürlich in der Kabine mit den 30-Jährigen zusammen, den 32-Jährigen, die so langsam ihre Karriere beenden. Ich konnte weder, fußballerisch habe ich viel von denen gelernt, aber ich konnte weder musikalisch, noch inhaltlich, noch stiltechnisch, noch irgendetwas, nicht mal, ich glaube ehrlicherweise nicht mal konsumtechnisch, in irgendeinem Punkt mit denen relaten. Es gab nichts einfach. Und die waren 12 Jahre älter als ich. Und dann kam diese Kultur, die war ja schon da, bin ich immer älter damit geworden. Und sie hat mir gezeigt, dass ich dann, als ich 30 war, es sich aber nicht so angefühlt hat, wie ich bin so weit weg wie die damals von mir. Und frei nach Echo mit Savage, du bist fast 30 und der Antwort, wusste er, dass ich peits nicht mal, ist das ja bis heute so. Das kannst du mit 40 machen, das kannst du mit 50 machen. Und das Schöne ist, durch diese Globalisierung, dass wir alles sehen und hören können, ist es ja auch schön zu sehen, dass du gerade auch den 50. Geburtstag, du 60, 70-Jährige siehst. Ich war in New York auf Hush-Tours mit 70-Jährigen, die mir jetzt was über Hip-Hop erzählt haben, die fresh-like waren und bam, und die waren gekleidet und die Moves waren da und sie haben die Kultur gerockt. Das lässt mein Herz beruhigt jeden Tag schlafen gehen und mit dem Bewusstsein, dass auch wenn ich dir viel zu alt bin, immer hier und Base noch viel älter ist, dass was genau das dafür sorgen wird, dass du auch irgendwann so alt bist und da sitzt und die Alte bist und darüber sprechen kann, dass du ja aber auch immer noch Hip-Hop bist mit 50.
Naja, da sollten wir aber auch eine Lanze jedes Mal immer wieder sprechen. Also jetzt nicht so wie verbittert oder so, weil die sagt, weil die wieder irgendjemand die Begrifflichkeit, ja, hier die Jugendkultur Hip-Hop benutzt hat. Aber ja, es war auch, das war auch an den sozialen Medien. Das wird ja auch immer gerne benutzt. Und natürlich ist der Großteil, natürlich fängt man früh an. Also ich kenne jetzt keinen wirklich, der irgendwie mit 50 oder mit 40, Mitte 40 oder so von der Hip-Hop-Kultur so getriggert wurde, dass auf einmal irgendwie Hip-Hop durch und durch ist. Das tatsächlich. Zumindest habe ich das persönlich nicht erlebt. Dass man ist schon irgendwie sehr jung reingewachsen, entweder rausgewachsen oder wie wir, Nico, einfach geht gar nicht anders. So, can't stop, won't stop, da wächst man. Also ich wächst da nicht raus. Ich gehe mit der Popkultur ins Grab. Irgendwann mal hoffentlich, das dauert noch eine Weile und so lange rocken wir noch.
Ja, da gehe ich ehrlicherweise definitiv von aus. Das Schöne ist ja, dass es so viele Elemente in dieser Hip-Hop-Kultur gibt, die dafür sorgen, dass man immer dranbleibt. So, und da ist auch Musik ein ganz entscheidendes, weil das verbindet. Und das kann ja dazu führen, und auch da ist ja alles in Zyklen, dass Musik, die vor vielen, vielen Jahren der heiße Scheiß war, so ein bisschen in Vergessenheit gerät und dann dadurch trotzdem aber vielleicht eine neue Renaissance erlebt, was ja mit allem anderen auch passiert, und so die Kultur sich automatisch immer wieder neu erfindet. Wir haben hier sowas wie Hausaufgaben eingeführt in diesem Format, was wir fortführen werden, was ja so ein bisschen dann der Clash der Generation mit den mindestens 30 Jahren Unterschied zwischen euch beiden sein soll. Wie viel sind es eigentlich wirklich, Alter? Ich überlege gerade. Was für ein Jahrgang bist du, Emma?
2000.
Und du?
Wer, ich? Ja. 70.
Es sind wirklich 30 Jahre.
Ja.
Was? Also, das ist die beste Erkenntnis des Tages, gerade die mir noch so viel.
Und dazwischen, also stell dir mal, also 30 Jahre, ne? Also überleg mal, wie viel Hip-Hop-Generationen quasi noch in 30 Jahren auch drinstecken.
Ja. Und ein paar davon haben Mucke gemacht. Und wir werden es weiterhin so machen. Also wir haben ja immer hin und her gespielt. Ihr beide gebt euch gegenseitig eine Hausaufgabe auf. Das habt ihr auch aus der Stammtischfolge für diese Love and Hate-Folge gemacht. Emma, was war deine Hausaufgabe?
Meine Hausaufgabe war von LSD der Song Competent. Und ich muss sagen, also ich war am Anfang so, okay, es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ehrlich gesagt. Weil ich habe das ja im Stammtisch schon gesagt, ne? Muss man vielleicht hier nochmal sagen, falls Leute die Stammtischfolge nicht gehört haben. Ich habe echt wirklich ein bisschen ein Problem mit Leuten aus Deutschland, die auf Englisch rappen. Das ist für mich einfach so, das hört sich ganz grauenvoll an. Dann dachte ich am Anfang so, okay, so schlimm klingt's gar nicht. Und dann habe ich versucht, ein bisschen auf den Text zu achten, was ehrlich gesagt auch ein bisschen schwieriger war bei der Aufnahme, die ich geschickt bekommen habe, weil einfach so die Vocals relativ leise waren im Vergleich zum Beat, oder vielleicht war es auch der Sound über den ich hatte auf den Ohren. Also es war generell schon mal schwierig, den Text zu verstehen. Und die paar Sachen, die ich dann verstanden habe, waren so ein bisschen so, ich weiß nicht ganz so wirklich, was der mir jetzt sagen möchte. Beziehungsweise manche Lines waren, glaube ich, einfach kompletter Nonsens. Das war, glaube ich, einfach nur, weil es cool klang. Und
so hat man früher, ne, die, als ja, nicht nativer, englisch sprechender Mensch Texte geschrieben. Also ich kann... Wahrscheinlich ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, weil die Herangehensweise, so, ne, wenn man jetzt nicht so nerdig, vielleicht so beatmäßig so vertraut ist mit vielleicht auch mit so Produktionstechniken, so wie man sich vielleicht auch bei Rap-Stilen oder so manchmal auskennt oder sagt so, ne, dass das ist, dass man sagt so, ey, das ist einfach irgendwie für damalige Zeit, 91, 92, ach, ich muss gerade lügen, wirklich auf hohem Niveau, so erstmal. Aber ich gebe dir recht, auch Englisch ist dann schon, okay, ist irgendwie so ein Beiwerk, wie so ein Gadget, was da drüber liegt, um das noch interessanter zu machen. Was, ob, wie viel Sinn und Verstand da immer so hinter ist, hinter solchen Texten.
Und dazu, und das wollte ich nämlich vorhin eigentlich schon ansprechen, dachte, aber ich sag's jetzt bei der Hausaufgabe, weil es eben darum, wir hatten es ja vorhin, glaube ich, bei dem Drake-Thema, dass es irgendwie keinen Inhalt mehr hat. Oder war es bei dem Drake? Egal, es ging darum, dass irgendwie Rap keinen Inhalt mehr hat, außer jetzt ist es Konsum, aber ich habe das Gefühl, dass Rap schon früher auch keinen Inhalt hatte. Also gerade wenn ich mir das anhöre, so dann, man rappt halt, um zu rappen, aber da wird ja auch keine Message vermittelt jetzt bei diesem Track. Und da fallen ja,
runtergebrochen, so also jetzt nicht, um den Song da irgendwie da meine Hand drauf zu legen oder so. Aber wenn man das ganz, sehe ich manchmal nicht so. Also die kleinste Einheit, die Hip-Hop so repräsentiert, wäre ja quasi so ein nicht ein Battle-Tag, sondern so ein I am somebody-Ding. Wie man das jetzt auch bringt. Ne? Man sagt so, ich bin hier, um zu rappen, ich bin hier. So, ich bin jemand. Das ist ja der kleinste Nenner, dann zu sagen. Und dann denken ja aber auch viele, ja, der rappt die ganze Zeit über sich, wie geil er ist. Nicht unbedingt, wie geil es ist, Goldketten zu tragen oder irgendwie die neuesten Klamotten zu tragen. Ey, ich bin hier. Das ist ja das Graffiti-Ding auch. Irgendwie, ich tag die ganze Stadt voll, um euch kleinen Arschlöchern da draußen zu zeigen, die mit Hip-Hop nichts zu tun haben. Hier ist jemand, der jemand ist. Ihr kennt mich nicht,
aber
ihr kennt.
Aber deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, jetzt an einen Drake ranzugehen und zu sagen, so, hey, du redest ja gar nicht über irgendwelche Probleme oder sowas, weil das ja noch nie so super fest, also klar hat es auch immer zu Hip-Hop gehört, aber es haben halt auch einfach schon immer solche, ja, Flex-Songs dazu gehört, wo es halt einfach nur darum ging, hey, guck mich mal an, ich bin hier der Geilste. Und ihr nicht. Und das wird jetzt halt einfach nur in der Aktualität weiter fortgeführt. Und jetzt kommen halt mehr Konsumgüter. Ja, bin ich bei dir, ist nicht so geil. Aber so an sich zu kritisieren, dass er jetzt da hier keine deep messages mit reinbringt, finde ich Quatsch, wenn solche Texte existieren aus 1991.
Naja, er hat ja trotzdem gesagt. Naja, da nochmal kurz umgesprungen. Könnten jetzt auch wieder lange drüber diskutieren. Er hat ja gesagt, dass es für mich klingt. Für mich klingt es eher nach Pop als nach Hip-Hop, weil das irgendwie so eine, diese Kern, ja, die,
ja,
diese,
ja, ja, das, ne? Mir
dann können
ja
wir wieder über den, dann können wir den Hip-Hop-Baum wieder reden, Nico und Emma, aber egal.
Nein, vom ja, Sound her ist das klar was anderes, das ist mir schon bewusst, aber ich wollte nur noch mal drauf eingehen. Genau, gerade eben ging es nur um diese inhaltliche Sparte, wo ich halt da so war. Ich muss sagen, vom Sound her fand ich es erst ganz cool und dann ist er mir ein bisschen zu wirr geworden. Also es ist sehr, sehr, sehr viel passiert in diesem Beat, wo ich so ein bisschen war so, oh, okay, oh, und hier kommt auch noch was rein und Hilfe. Aber ich glaube, das war auch, weil ich den Song in einem so zwischen, nicht zwischen Tür und Angel, aber in einem Moment gehört habe, wo ich gerade ein bisschen eher gestresst war, dass ich gedacht habe, so, okay, krass. Da muss man tatsächlich sagen, hat man hier eben nicht dieses poppige Gefühl, dass es eine leicht zugängliche Musik ist, die man so nebenher hören kann, sondern es ist schon irgendwie so ein sehr anstrengender Beat, in Anführungszeichen, gewesen. Aber nichtsdestotrotz fand ich es cool und interessant. Ich würde mir das jetzt nicht privat anhören, aber schon spannend zu sehen, dass sowas 1991 hier passiert ist. Also gerade wenn man eben diesen historischen oder diesen zeitlichen Aspekt mit im Hinterkopf behält und sich bewusst macht, okay, das ist jetzt kein Song aus 2024, dann ist das trotzdem schon ziemlich cool.
Spannend, ja, ehrlicherweise auch, was da für Diskussionen hier drin entstehen. Ich merke, also Emma ist auf jeden Fall gut aus der Pause, aus dem Sabbatical rausgekommen und ist mit allen Waffen bewaffnet, um hier quasi
Piu, piu.
Genau, dem Ganzen was zu geben, was es sein soll als Format.
Full Clip, Full Clip.
Ja, jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich gucken, ob Bass seine Hausaufgaben gemacht hat und eine Meinung zu dem hat, was du ihm aufgetischt hast,
Emma. Boah, das Bass wird gar nicht so lang irgendwie.
Was war's,
Bass?
Was
also war's? Ich habe den Song schon gehört, so, aber es war so wie, ist so, als würde ich auf irgendwas rumkauen, was mir nicht schmeckt und ich ausspucken muss und so. Tatsächlich ist der Song so. Er ist sehr modern, nicht wirklich Mainstream. Modern sagen ja viele Leute, das ist ja so ein Mainstream-Song. Ja, aber es ist halt sehr plastisch, typisch, also sehr moderne Produktionsweise, sehr, sehr so klassische, dem der Musik, elektronischen Musik, dem Autotune, die Rap-Art und Weise, wie der Text performt wird, nenne ich es mal so. Ja, es ist schon Rap. ging mir nicht rein, ganz schwierig. Also da sind dann wirklich meine 53-jährigen Scheuklappen, die ganz, ganz schnell pumpen zu, sagen so, oh, Gloomy Boys, der Song keiner. Auch der meistgeklickte Song, glaube ich, bei Spotify. Also schon den ihr Go-To-Guy, wenn es um ihr Aushängeschild an Musik oder das, was die
Fans...
Die
haben ja auch nur 5 Songs. Also.
So, ne? Also schon der Song, der am meisten anklang bei den potenziellen Hörern oder vielleicht ist auch in irgendeiner Playlist gelandet. Also das klingt jetzt eher herablassend, aber nein, es sei jedem gegönnt. Aber tatsächlich mir zu plastisch. Also ich habe da echt keinen Zugang zu gefunden. So ist das so, ich brauche denn die Musik, auch wenn man sagt, ein Text, theoretisch, wenn man richtig hinhört, ist das ein Text, den man versteht? Oder so sagt man, ich brauche diese, da sage ich immer, ich brauche dann lieber ein A Cappella, aber dann wird auch schwierig. Aber die Musik hemmt mich dazu, irgendwie da einen Zugang zu finden. Das ist schwierig, harte Kost. Wenn mir ein ganzes Album vorlegt, dann kriege ich wieder irgendwie Gallensteine oder so, keine Ahnung.
Ja, es ist
einfach... Dann kommen die Gallensteine zurück.
Ja, genau, es ist herrlich, herrlich dich dabei immer zu beobachten. Okay für dich, Emma, oder
bist du... Ja, ja, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich überlegt habe... Der Song Runde
EP.
Ist ja,
also eine EP ist das, glaube ich.
Genau.
Ja, schon, ja, schon ja, eine sehr runde, also das, so dieses violette Albumcover, also ja, das Artwork und alles, wie die Jungs im Video sind und so. Ist schon eine runde Sache, also schon gut gemacht, nicht einfach nur so rausgeklatscht. Also ist schon gut gemacht, also da mal eine Lanze für brechen. Also ist ja nicht so, oh, scheiß Musik, aber das ist schon auch technisch erstmal so alles gut umgesetzt.
Ja, was ich glaube noch dazu sagen muss, was mir gerade aufgefallen ist, dass die EP schon fast 10 Jahre alt ist. Das finde ich krass. Also die ist
vielleicht waren sie auch ein bisschen sogar vor ihrer Zeit, weil das ja auch top aktuell
waren,
ist. So von
waren sie damals auch so ein bisschen, zumindest in Deutschland gab es noch nicht so viel
sagen,
diesen
für
Sound.
Ja.
Für Deutschland gab es noch nicht so viel diesen Sound. Sie waren jetzt nicht die Ersten, aber was ich sagen muss, ich finde es hier halt sehr schön, einfach Casper rappen zu hören, weil man einfach merkt bei der EP, der hatte halt einfach Spaß an dem, was er da gemacht hat.
Das war ja so ein Spaßprojekt auch, ne? Hattest
genau,
du, glaub ich,
auch mal erzählt. Genau, das war kein Casper-Album. Wir machen hier ein Riesenkonzept und was weiß ich und Blumen und so, wie man sonst Casper-Alben hat, sondern es war einfach so, Casper hat Bock zu rappen auf solchen Beats und das merkt man eben da einfach an. Deswegen mochte ich das ganz gerne.
Ja, schon, aber ja, damals eben auch schon natürlich technisch und also professionelle Ader so, ne? Also ist nicht so. Ja. Tja.
Ja.
Hausaufgaben, Nico will Hausaufgaben. Da muss ich ja, ich glaube, du musst mir was aussuchen, Nico.
Nee, eigentlich ist ja die Aufgabe, also darauf haben wir uns geeinigt, dass ihr beide euch wieder gegenseitig was gebt. Ich werde bestimmt mal eingreifen, wenn mir das hier zu monoton wird oder es zu ähnlich aneinander ist. Aber die Aufgabe müsste jetzt schon sein, dass ihr euch gegenseitig nochmal einen Song gebt und hoffentlich mit den gleichen Grundsatzdiskussionen. Wenn du keinen hast, Bass, hätte ich einen. Dann hätte ich eine.
Guck gerade mal.
Ich kann heute für dich übernehmen, wenn du willst, in Bezug auf die Doku, die wir geguckt haben.
Also die alle gucken. Ich hätte jetzt sonst einen rausgepickt. So, ich hätte doch ja, irgendwie dann eine.
Aber
ich habe ja versprochen, dass ich auch die Spotify Rockin' with the B-Bass Playlist mal wieder so ein bisschen umkrempel, ein bisschen auffrische und ein paar neue Songs draufpacke. Und ein Song, der noch nicht drauf ist oder in der Playlist drin ist, aber reinkommen wird, ist der Song Täglich Brot von MC Satri.
Oh, da bin ich überrascht.
Hamburger MC.
Ja. Das sagt mir jetzt noch nichts. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ist nicht top aktuell, so ein paar Monate alt, letzten Jahr.
Das Entscheidende ist, du musst das nicht betonen, bei dir ist selten etwas top aktuell.
Das stimmt sogar.
Und dafür stehst du mit deinem Namen.
MC Satri, Täglich Brot. Ich werde mal.
Okay. Ich stehe mit meinem Namen für top aktuelles. Nein, Spaß. Aber doch schon. Ich versuche hier natürlich so ein bisschen Bass ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was gerade so also aktuell passiert. Und deswegen habe ich dir den Song Laufen von Dazzo mitgebracht. Ich muss sagen, ich habe mich gerade sehr spontan umentschieden. Ich wollte dir eigentlich was anderes mitgeben, aber ich dachte mir, das ist zu nah an dir dran und ich möchte noch ein bisschen was anderes mitgeben, bevor ich vielleicht mich wieder ein bisschen dir annähere, soundtechnisch.
Dazzo, Dazzo.
Duzzoe.
Ach so.
Genau.
Werde ich finden.
Ja, ich äh, hab, seit mehreren Tagen Ohrwurm, deswegen ist mir das gerade reingekommen und ich dachte mir, es wird dann vielleicht nächste Woche oder nächste Folge wieder lustig.
Ich dachte, du sagst jetzt zudem Lauf. Also.
Lauf. Laufen.
Auch ein schöner Song.
Schön. Sind Hausaufgaben, mit denen man arbeiten kann, glaube ich. Und das war auf jeden Fall die erste neue Folge von Baxman Love and Hate, mit der ich arbeiten kann. Ich bin sehr zufrieden mit der Performance von euch beiden. Vielen Dank dafür.
Danke.
Sehr gut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Das Letzte, was wichtig ist, ihr habt im Hintergrund, was wir hier während der Produktion nicht hatten, aber habt ihr die ganze Zeit einen kleinen Beat gehört. Denn das ist das letzte kleine Überbleibsel, das wir behalten wollen. Bass, kannst du erzählen, von wem die Mucke war?
Ja, ich hab dir ja angedroht, ne? Love and Hate geht's nur, wenn im Hintergrund Beat läuft. Ja, im Hintergrund läuft der Song Sonnenschein, produziert von Mera One. Hat sich letztes Jahr, beziehungsweise hat ein paar Jahre gedauert, 2-3 Jahre haben sie selber gesagt, haben an einem Album gebastelt, der Bartmann und Mera One haben ein Album rausgebracht, doppelt original, unter anderem ist da der Song Sonnenschein drauf. Und im Hintergrund läuft von dem guten Mera das Instrumental, um hier so ein bisschen unsere Stimmen, ja, ein bisschen eine Basis zu geben. Was ich sehr gerne mag, wenn das ein bisschen vor sich hin plänkelt.
Tja, und das ist eine wichtige Farbe hier bei Backspin Love and Hate.
Check das Album aus. Doppelt original. Für mich einer, da sind wir wieder bei Sichtweisen, und einer für mich der stärksten Releases 2023.
Hier werden Statements gedroppt. Das ist Backspin Love and Hate. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss, bye bye.
Ciao. Was ich lieb. Was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.